heiliges Buch, für dein Wort. Und danke, dass wir heute Morgen neu von dir lernen dürfen. Danke für deinen Heiligen Geist, der hier ist und der uns unterweist. Amen. Ja, ich habe es euch bereits schon gesagt, der Titel der heutigen Predigt lautet Joshua Commands the Sun. Jetzt muss ich mal gucken, das geht nicht. Jetzt muss ich euch Anleitung geben, heute alles ein bisschen improvisiert. Ihr habt dieses Bild hier. Ich weiß nicht, wer von euch das Bild schon mal gesehen hat. Vielleicht macht man kurz ein bisschen dunkel, dann kann man es ein bisschen besser sehen. Ich finde das stark, ein ganz starkes Gemälde. Das hängt im British Museum. Das ist von John Martin, wurde 1790 von ihm gemalt. Das heißt dazu, Martin kombiniert in diesem Werk die Gattungen der Geschichte und der Landschaftsmalerei, menschliche Erzählung und dramatische natürliche Umgebung. Ich finde das ein starkes Gemälde. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, als wir das als Titelbild genommen haben, kann man das in der heutigen Zeit überhaupt machen, so ein Kriegsbild, ja? Und im Alten Testament geht es ja häufig auch um Kriege. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum nicht allzu oft über diese Dinge auch gelehrt wird sonntags. Aber der Punkt ist der, eigentlich müssen wir ehrlich sein, es geht auch bei uns um, nicht selten auch um Kriege in unserem persönlichen Leben. Ja? Das sind Auseinandersetzungen vielleicht, das ist Streit, das sind Trennungen. Vielleicht auch mit ganz nahen Menschen. Vielleicht erlebst du das gerade im Moment. Vielleicht stehst du gerade im Krieg. Ja? Und das sind dann oft keine, nicht unbedingt äußere Kämpfe, richtig Kämpfe mit waffengeführter Kampf. So ist ja Krieg definiert. Ja? Sondern das sind andere Dinge. Im Jakobus 4, Vers 1 heißt es zum Beispiel, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten, jetzt kommt das Wort Krieg, gegen das, was Gott von euch möchte. Und eigentlich sehen wir hier schon ein paar verschiedene Kriegsschauplätze. Jakobus führt das weiter aus. Im Jakobus 3, Vers 15 steht, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, eine seelische, eine dämonische. Also drei Begriffe, die da auftauchen. Irdisch, das sind Auseinandersetzungen mit anderen. Seelisch, das sind Auseinandersetzungen vielleicht, die von der eigenen Schieflage herkommen, vom eigenen Seelenzustand. Und dämonisch, das ist dann schlichtweg der Teufel. Und ich glaube, dass hinter Streit, hinter Unversöhnlichkeit natürlich indirekt immer das Böse steht. Es ist ja nicht Gottes Wille oder es ist auch nicht dein Wille, dass du irgendwie im Streit lebst oder dass Kämpfe entstehen. Und wie gesagt, wenn Streit dann irgendwo zwischen Nationen geschieht, dann gibt es halt Krieg. Ja? Also es ist eigentlich nur das, was im Kleinen passiert, im Großen. Und tatsächlich wissen wir, und damit haben wir uns die letzten Wochen beschäftigt, dass laut 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das sind diese Kriegszustände, ja. Epheser 6, Vers 12. Darum wissen wir, dass unser Kampf eigentlich halt eben nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut sind, so schreibt es die NGÜ, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also das ist eine interessante Blickweise, wenn wir wissen, dass hinter dem Bösen, was ich vielleicht gerade erlebe, was mich innerlich antreibt vielleicht, auch Bitterkeit, die da ist gegenüber Leuten. Wenn ich weiß, in diesem großen Bild ist jemand, er ist der Böse und er will, dass dieses Böse geschieht, dann hilft es mir vielleicht auch nicht unbedingt bitter zu werden gegenüber Menschen, weil dahinter ein größeres Bild steht. Und tatsächlich, ja, so wie wir es eben gesehen haben, es kann direkt vom Teufel herkommen, es kann vom Gegenüber kommen, der irgendwo auch angetrieben ist, oder es kann von meiner eigenen Schieflage, von meinem eigenen seelischen Zustand herkommen. Ich gebe euch diese Einleitung deshalb, damit wir verstehen, warum wir auch diese Geschichten im Alten Testament haben. Diese Geschichten haben wir nicht, damit wir lernen, Krieg zu führen, was weiß ich, gegen Österreich oder so irgendwas, ja. Sondern diese Geschichten haben wir, damit wir the big picture sehen, das große Bild, wie diese Kriege geführt werden. Nämlich der eigentliche Sieg, den wir hier sehen, ist halt eben nicht dass Josua das Schwert erhebt, sondern es gibt ein Prinzip dahinter. Und dieses Prinzip schauen wir uns heute an. Und ich lese mal den Text mit euch aus Josua Kapitel 10, ab Vers 1. Da heißt es: Es geschah aber, als Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ai erobert hatte und an ihm den Bann vollstreckt hatte und dass er es mit Ai samt seinem König ebenso gemacht hatte wie mit Jericho und seinem König und den Einwohnern von Gibeon. Na, ich habe euch hier mal, es geht ja eins weiter. Genau, mal so ein bisschen das fokussiert. Ja, der Maler hat sich so Gibeon vorgestellt, sah wahrscheinlich ein bisschen anders aus, aber egal. Gibeon mit Israel Frieden gemacht hatte und in ihrer Mitte wohnte, da fürchteten sie sich sehr. Denn Gibeon, und das wollte der Maler hier zum Ausdruck bringen, Gibeon war eine sehr große Stadt, wie eine der Königsstädte. Und es war größer als Ai und alle seine Männer waren tapfere Krieger. Da sandte Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, Boten zu Hoham, dem König von Hebron, zu Piriam, dem König von Jarmut, und zu Japhia, dem König von Lachisch, und zu Debir, dem König von Eglon. Das waren Stadtstaaten, deshalb gibt es überall Könige. Heute wären es vielleicht Bürgermeister oder so irgendwas. Und ließ ihnen sagen: Kommt herauf zu mir und helft mir, dass wir Gibeon schlagen. Denn es hat mit Josua und den Kindern Israels Frieden gemacht. Nun, hier sehen wir, verfeindete Stämme und Königreiche schließen einen Bund, um gegen Israel zu kämpfen. Halten wir das mal fest. Das Prinzip funktioniert auch noch heute. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut oder vor zwei Wochen. Ja? Dieser Spruch, habt ihr vielleicht schon mal gehört, deine Feinde sind meine Freunde. Interessantes Prinzip. Deine Feinde sind meine Freunde. Wo ich sehe, dass meinem Feind was getan wird, ah, cool, hallo, wir sitzen im gleichen Boot. Umgekehrt geht das natürlich auch. Deine Freunde sind meine Feinde. Wie könnt ihr mit dem? Und deswegen habe ich auch ein Problem damit. Also interessantes Prinzip funktioniert oft auch im zwischenmenschlichen Bereich. Und das passiert genau hier. Wir erinnern uns, Gibeon hatte sich unter falschen Vorzeichen mit Israel verbündet, weil sie das als einzige Möglichkeit sahen, ihre Haut zu retten, sozusagen. Ja? Das haben wir uns vor zwei Wochen angeschaut. Der Vorteil, sie blieben verschont. Der Nachteil, sie waren jetzt Freunde mit Israel und damit waren sie Feinde für die anderen. Und diese Feinde greifen sie jetzt gemeinsam an. Das sehen wir hier in Vers 5. Bitte nächstes Bild. Da vereinigten sich die fünf Könige der Amoriter und zogen hinauf. Der König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der König von Lachisch, der König von Eglon mit all ihren Heeren. Und sie belagerten Gibeon und kämpften dagegen. Das will der Maler hier zum Ausdruck bringen. Ihr seht, dass bis da hinten am Horizont kommen diese mächtigen Truppen da zusammen. Vers 6, Nachteil für Gibeon, ja, was machen sie jetzt? Vorteil für Gibeon, wir haben ja einen Partner. Also Vers 6, aber die Männer von Gibeon sandten Boten zu Josua und ins Lager nach Gilgal und ließen ihm sagen: Zieh deine Hand nicht ab von deinen Knechten, komm rasch zu uns herauf und errette uns und hilf uns, denn alle Könige der Amoriter, die im Bergland wohnen, haben sich gegen uns versammelt. Und wisst ihr, was ich so cool finde? Dass Israel hört und greift ein. Also ich, jetzt mal rein von meiner menschlichen Natur, ja, ich hätte die Ohren zugehalten. Ich so, habt ihr irgendwas gehört? Nö, nix. Okay, lass die doch mal das Ding da erledigen. Ja. Da haben wir schon mal einen weniger. Die Gibeoniter wurden ihnen ja wirklich ein bisschen auch zum Fallstrick. Aber das machen sie nicht. Sie stehen dazu. Das ist auch so etwas, was ich mega finde. Hier auch vor zwei Wochen haben wir das gesehen, wo wir gehört haben, steh zu deinem Wort. Und ein Bund ist ein Bund. Das könnte man zum Beispiel ausweiten auf einen Ehebund oder sonst irgendeinen Bund, den man schließt. Steh zu dem, was du angegangen bist. Ja? Und jetzt sehen wir hier die spektakulärste und wundersamste Schlacht der ganzen Bibel. Und zwar im nächsten Bild, Vers 7. Und Josua zog hinauf in Gilgal, er und das ganze Kriegsvolk mit ihm und alle tapferen Krieger. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Niemand von ihnen wird vor dir bestehen können. So kam Josua plötzlich über sie, denn er zog die ganze Nacht hindurch von Gilgal herauf. Und der Herr erschreckte sie vor Israel und schlug sie in einer großen Schlacht bei Gibeon. Und sie jagten ihn nach auf dem Weg nach der Anhöhe von Bethoron und sie schlugen sie bis Aleska und Makkedah. Und das findet ihr wiederum im nächsten Bild nochmal dargestellt in diesem, bitte, nächstes Bild. Gut, das ist egal, das kommt gleich. Egal. Das findet ihr halt eben auch dargestellt, dass er die in die Flucht schlägt. Und dann heißt es, Vers 12, da redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab und sprach in Gegenwart Israels, Sonne, stehe still in Gibeon und du Mond im Tal Ayalon. Das ist der Grund, warum vielleicht manche Leute sich nicht trauen, Gäste in den Gottesdienst einzuladen. Sie sagen, hoffentlich kommt nicht irgend so eine komische Story. Und ich sage, okay. Vers 13, da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hat. Ist dies nicht geschrieben im Buch der Aufrichtigen, also eine weitere unbekannte Quelle? So blieb die Sonne stehen, also hier steht dieses Ding, wo Josua den Arm erhebt. So blieb die Sonne mitten am Himmel stehen und eilte nicht unterzugehen. Vielleicht nochmal das nächste Bild, da haben wir das Ganze nochmal im Spektrum. Weder zuvor noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Mannes hörte, denn der Herr kämpfte für Israel und Josua zog wieder ins Lager nach Gilgal und ganz Israel mit ihm. Es wird uns danach noch berichtet, das lesen wir jetzt nicht noch, es wird uns im Detail noch berichtet, wie sie mit den Feinden umgegangen sind, wie sie die Schlacht um Gibeon gewinnen, wie die Könige besiegt werden, wie das ganze Südland eingenommen wird. Uns geht es heute um das Thema. Bitte nächste Folie. Joshua commands the sun. Ich finde den Titel dieses Bildes Hammer. Nun, ich weiß, die Bibel mutet manchmal uns nüchternen Menschen einiges zu, oder? Ich habe gestern, es gibt immer einmal in der Woche auf Facebook einen bekannten Pastor in Amerika, der fragt immer, hey guys, what are you teaching about, ja? Also, worüber lehrt ihr? Und dann schreiben immer ganz viele hinter Calvary Chapel drunter, ich bin gerade da, ich bin gerade da. Und dann habe ich gestern halt das gepostet, Joshua 10, Joshua commands the sun. Und dann schrieb ein Pastor drunter, lehrst du das wörtlich? Ist ja spannend. Erstens, niemand kann der Sonne irgendwas befehlen, oder? Zweitens, als guter Christ würdest du sagen, mit der Sonne darf man auch nicht sprechen. Ja? Drittens, bleibt ja die Sonne nicht stehen, sondern wenn was stehen bleibt, dann Erde, oder? Und viertens, regnet es keine Steine vom Himmel. Also, interessante Message. Ich werde mich jetzt aber auch nicht stundenlang darüber auslassen, die Zeit haben wir gar nicht, aber einfach nur mal so. Okay, Josua sagt, Sonne, steh still. Wusste er das nicht besser? Ich sage einfach mal nein. Er hat gar nicht dieses Wissen gehabt, was wir heute sagen. Er sagt einfach so, und jetzt muss hier was passieren. Und er gibt diesen sozusagen diesen Befehl. Er sagt, Sonne, steh still und die Erde steht still. Sag jetzt einfach mal. Wir sagen ja auch, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Oder? Und da kommt nicht dein Kollege und sagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Das ist falsch. Das kann man so nicht sagen. Das ist einfach, das ist überhaupt kein Problem. Josua sagt, Sonne, steh still. Aber es passiert ja tatsächlich was. Hey, was ich gelesen habe, nur mal, wir müssen da gar nicht groß drauf eingehen, aber es gibt tatsächlich wissenschaftliche Erklärungen dafür. Es gibt zum Beispiel eine Aufzeichnung aus 1207 vor Christus, dass es um diese Zeit, ziemlich genau hier, eine Ellipse gab, eine Sonnenfinsternis. Und so sagen manche Ausleger, das kannst du nämlich auch theoretisch so auslegen, er sagt, Sonne steh still, könnte auch sein, hat gesagt, Sonne halt ein. Steht ihr? Also machen wir das nächste Bild. Ich glaube, ich habe es so mal, doch nicht, zurück. Ich habe es so mal auch dargestellt, dass es im Grunde genommen auch sein könnte, es kam zu einer Sonnenfinsternis. Wir wissen es nicht genau, dass er die Dunkelheit brauchte, um den Feind zu besiegen. Ist eine Sicht. Die andere Sicht ist, da hat es einfach eingehalten, ja, damit sie den Kampf gewinnen konnten. Macht auch eigentlich gar nichts. Oder nehmen wir mal den Steinhagel hier. Also es gibt Leute, die sagen, das war vielleicht ein Meteorenregen. Oder wir haben letztes Jahr um diese Zeit herum, glaube ich, mal einen Hagel gehabt. Da gab es bis zu Tennisballgroße Hageldinger, ja, die haben dann eingehauen. Also egal wie es ist, man könnte jetzt anfangen, das wissenschaftlich zu erklären, aber wisst ihr was? Gott ist kein Mensch, sondern Gott. Er kann sogar das Klima ändern. Und das andere ist, mit Gott an der Seite, und das ist die Hauptmessage, wird das Unmögliche möglich. Und deshalb lautet die Botschaft, auch ein bisschen provokativ, Joshua commands the sun. Und ihr wisst, mir ist das immer ein Anliegen, auch eine Parallele zu ziehen zu unserem Leben. Und wir wollen einfach mal ein paar Punkte uns anschauen, wie kannst du das schaffen, diesen Punkt umzusetzen. Ist ein bisschen schwierig, oder? Aber wir gehen das einfach mal an. Im Vers 7 heißt es, und Josua zog hinauf von Gilgal, er und das ganze Kriegsvolk mit ihm und alle tapferen Krieger, Vers 8, und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht vor ihnen. Warum sagt Gott das? Warum sagt Gott zu Josua, fürchte dich nicht? Wann sagst du einem, hab keine Angst? Doch dann, wenn er Angst hat, oder? Das ist übrigens ein Ding, das haben wir uns damals angeschaut im Kapitel 1 schon. Gott sagt da 5, 6 Mal, Josua, fürchte dich nicht. Denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Niemand von ihnen wird vor dir bestehen können. Das ist Punkt 1, furchtloser Glaube. Das haben wir, bitte eins weiter. Und das ist sind 4 Schritte hier. 4 Schritte, die wir gemeinsam mal gehen wollen in den nächsten Minuten, wo du hoffentlich einen Check machen kannst, einen Haken hinsetzen kannst, wie du dahin kommen kannst, diese Dinge zu tun, die Josua getan hat. Und es beginnt mit einem furchtlosen Glauben. Es beginnt eigentlich mit ganz was Einfachem, dass Gott sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Angst hindert uns, glaube ich, oft Dinge anzugehen. Angst in unserer Seele, Angst vor Menschen, Angst vor dem Bösen. Da haben wir sie wieder, alle drei. Alle drei Dinge, die wir am Anfang eingangs gesagt haben, die uns hindern, die uns in Kampf treiben, die uns Angst machen. Wir wollen das gerne vermeiden, diese Dinge, oder? Und der Böse steckt tatsächlich immer dahinter. Wir sehen oft die Übermacht des Feindes, unser Unvermögen, unser Versagen. Wir riechen den Schwefel, sage ich jetzt mal so übertragen. Ja? Boah. Und wir lassen uns täuschen und wir bleiben in der Deckung. Und oft bleiben wir dann an Punkt 1 hängen und wir staunen dann vielleicht über Leute, die unserer Meinung nach, boah, was sind das so Glaubenshelden? Die lassen die Sonne stillstehen, ja? Und ich. Aber der Punkt ist, dass es vielleicht hier am Anfang anfängt. Und der Punkt ist, dass der Teufel uns in Deckung hält, weil da Kämpfe in meinem Inneren stattfinden, in meiner Schieflage, mit meinen Mitmenschen und einfach diese Dinge, der Druck da ist und ich bleibe in der Deckung. Und ich bin fokussiert auf diese großen Dinge, die auf mich einströmen und die halten mich klein. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das habe ich auch vor 3 Jahren mal gezeigt. Das ist ein Fisch. Bitte. Irgendwie funktioniert mein PowerPoint nicht richtig. Der Effekt ist nämlich jetzt weg. Eigentlich kommt erst der kleine Fisch. Gut. Danke. Ihr seid ein bisschen zu schnell da oben. Jetzt ist natürlich der Gag weg. Ja? Das ist ein Kugelfisch. So sieht ein Kugelfisch aus. Kleines, harmloses Teilchen. Und wenn der Kugelfisch Leuten Angst machen oder Leuten, anderen Fischen Angst machen will, dann sieht das so aus. Nächstes Bild. Klick. Habt ihr so einen mal in der Hand gehabt? Die sind mega groß. Man würde am liebsten gerne mal so eine Nadel da reinstecken. Jetzt platzen die, ich weiß auch nicht, was da passiert. Auf jeden Fall, dieser Kugelfisch ist so von Gott kreiert worden, dass er sich aufbläst, um Angst zu machen. Und es macht Eindruck. Und wisst ihr, wo ich das damals mal gezeigt habe, als wir durch den Timotheusbrief sind? Da heißt es nämlich im 1. Timotheus 6, Vers 4, da redet Paulus von dem Gegner, von den Dingen, die uns Angst machen wollen. Und dann heißt es dort, er ist aufgeblasen, puffed up heißt es im Englischen, und versteht doch nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Also da ist plötzlich dieses Mega-Ding und das hält mich klein. Das macht mich fertig und vielleicht löst das, vielleicht gibt es noch einen Ping-Pong-Effekt und ich merke, ich werde bitter und da sind so viele Gedanken da und ich bleibe klein. Und da steckt die Angst, da stecken Dinge da und ich komme nicht weiter. Und das Täuschen, das kann halt eben das bedeuten, dass ich durch solche Sachen, meinetwegen eine Absage von einer Stelle oder eine Abfuhr von einem Freund oder eine Trennung oder sonst irgendwas, das Gefühl habe, ich habe die Schlacht verloren. Ich kann nichts machen, ich bin gelähmt. Nachdem Paulus dem Timotheus das mit dem Kugelfisch hier erzählt, ja, Aufgeblasenheit, mit dem Timotheus auch zu tun hatte, sagt er ihm zwei Verse später im 1. Timotheus 6, Vers 6, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung für dich. Und das ist jetzt was Interessantes. Also Gottesfurcht ist wie so ein, fast schon wie ein Wortspiel. Ja? Auf der einen Seite sagt er dem Timotheus, hey, Gott hat dir keinen Geist der Angst gegeben. Und dann spricht er von einer Gottesfurcht. Das ist wie so eine Gegenüberstellung. Es geht hier nicht um eine Angst, sondern es geht, ich habe so den Eindruck, Paulus möchte hier was zeigen. Es ist eine Fokussierung auf das, was wirklich groß ist. Nicht die Gottesfurcht in dem Sinn, sondern Gott ist groß, Gott ist allmächtig, er ist mega. Und ich schaue zu ihm und ich sehe seine Größe. Und plötzlich wird das andere klein. Wir haben ja als Motto, ja, das passt ja hier super gut, wo als Leute aus anderen Gemeinden noch da sind für unseren 3G-Gottesdienst, den wir bald wieder haben, das Motto, Gott gemeinsam groß machen. Und da erreichen uns einige Mails, die hieß, oh, das ist unbiblisch. Wir können Gott nicht groß machen. Wir mussten uns theologisch damit auseinandersetzen. Christen haben immer irgendwas, um andere zu beschäftigen. Ja? Aber wisst ihr, als ich hier am Vorbereiten war, habe ich gesagt, ja, genau das ist der Punkt. Doch, ich kann Gott groß machen. Das liegt nämlich an mir. Wenn ich mich auf Gott fokussiere, und das Wort fokussiere finde ich gut, I will magnify the Lord, heißt das im Englischen. Ich schaue darauf und plötzlich wird mir Gott groß. Und ich sehe diesen blöden Kugelfisch gar nicht mehr. Und dieser Kugelfisch wird kleiner. Und ich sehe, wer er wirklich ist. Das ist der Punkt. Und deshalb tauscht Josua eigentlich diese Angst vor Menschen, die Angst vor der Aufgabe, die Angst vor seinem eigenen Unvermögen um in die Furcht Gottes. Und wenn du mal schaust, im 2. Mose 33, Vers 11 heißt es von dem kleinen, jungen Josua, der junge Josua wich nicht aus dem Inneren des Zeltes der Gemeinschaft mit Gott. Und da war er immer gewesen, weil ihm das so wichtig war, weil er fokussiert war darauf. Ich war früher als Jugendlicher extrem nervös und unsicher. Ich konnte auch nicht vor Leuten stehen. Ich habe so einen Ballon gekriegt. Ich habe nichts rausbekommen, echt. Und dann habe ich diese Begegnung mit Jesus gemacht. Und das war wie so ein Identitätswechsel. Jesus hat mir irgendwie eine völlig neue Identität gegeben. Das hat Auswirkungen gehabt auf mein ADS. Ja? Ich würde jetzt nicht sagen, Gott hat mich geheilt davon. Das merkt ihr ja. Ich bin immer noch relativ sprunghaft. Aber er hat es benutzt, er hat was geändert, er hat da was gemacht. Und das war richtig, richtig stark. Ja? Und seitdem wurde der Glaube an Jesus, ich habe euch extra eine Illustration mitgebracht, ja? Seitdem wurde der Glaube an Jesus wie diese Schiene für das Knie. Die muss ich dran haben. Das ist im Moment könnte man sagen, das ist eine Belastung, das ist eine Krücke, aber die hilft, dass dieses Knie geschont wird. Hinkt natürlich das Beispiel, ja. Aber um zu sagen, seitdem weiß ich, ohne Jesus hinkt das Beispiel. Ich merke, es passt irgendwie. Seitdem ist die Angst ausgetauscht. Banales Beispiel. Ich wurde mit 6 Jahren von einem mega 3 Meter hohen Hund gebissen. Also so hatte ich damals das Gefühl gehabt. Ihr seht hier noch, da oben die Narbe. Ich hatte seit der Zeit eine mega Angst vor Hunden gehabt. Ja, weiß ich noch, in der Lehrzeit und so, da ging man, und dann hieß es immer, ach, der macht nichts. Ja, wir mussten immer in die Häuser gehen, Fernseher reparieren und so. Ach, der macht nichts. Und der Hund merkte dann, dass ich Angst habe und so. Und ja, ihr kennt den Ketteneffekt. Aber wisst ihr, mit diesem Identitätswechsel ist auch da was passiert. Gott hat die Angst genommen und dieser Hund war plötzlich wie dieser kleine Kugelfisch da. Aus diesem Großen wurde ein Kleiner. Und ich konnte dem Hund sagen, also symbolisch, ich bin größer. Ich bin größer. Ich habe Gott, der mir hilft, der mir eine neue Identität gibt, der mich segnet, der mich stärkt. Josua 1, Vers 5, den Vers habe ich euch mitgebracht. Da heißt es, niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Bist du dir dessen bewusst? Und wenn nicht, komm zu Jesus. Und das ist der Grund, warum dieses ganze Ding, dieses ganze Kapitel anfängt mit Gilgal wieder. Sie starten nämlich von Gilgal. Nach Gilgal kamen sie immer wieder hin. Bitte nächste Folie. In Gilgal, da war nämlich der Ort des Erinnerns. Sie kamen immer wieder zurück, die haben diese Gedenksteine da. Was habe ich bisher mit Gott erlebt? Das ist meine Aufforderung für dich. Komm immer wieder zu dem Punkt zurück, zu deinem Gilgal, zu Gott, in die Nähe Gottes und erinnere dich, was Gott dir bereits gegeben hat. Oder ein Ort der Korrektur. Wie können wir es besser machen? Erinnert euch an die Beschneidung, die in Gilgal stattfindet. Gott, wo gibt es Dinge, die du wegnehmen möchtest, die im Weg stehen? Ängste, die du wegnehmen möchtest, wo du mich heilen möchtest. Oder halt eben auch ein Ort der Abwälzung, was bedrückt uns. Oder ein Ort der Erlösung, immer wieder der Neuanfang. Und dann war das ja auch nochmal der Ort, wo Josua dem Engel des Herrn begegnet ist. Jesus. Jesus, Josua begegnet Joshua. Ist ja der gleiche Name eigentlich. Mega. Wir werden gleich nach der Predigt gemeinsam das Abendmahl nehmen. Das ist unser Gilgal. Ja, das haben sie nämlich auch mal da gefeiert. Du kommst zurück zum Gilgal und nimmst dieses Mahl und Gott will dir diese Angst wegnehmen. Wie gesagt, das ist einer von vier Steps. Und ich behandle das bewusst am längsten, weil das andere ist sozusagen Selbstläufer. Entschuldigung, die anderen drei Punkte. Das ist der wichtigste Punkt. Und dann geht's weiter. Punkt 2. Bitte eins weiter. Im Vers 9 heißt es, so kam Josua plötzlich über sie. Denn er zog die ganze Nacht hindurch von Gilgal herauf. Ja, hört ihr Gilgal, da kommt er her. Gestärkt. Und jetzt gehen wir los. Gestärkt aus dem Gilgal, aus deinem Gilgal. Das ist der Punkt. Hier bekommen wir Kraft. Und jetzt geh los. Geh los. Und Gott wird dich stärken. Und wisst ihr, was so cool ist? Gott lässt Josua nicht in Gilgal und sagt, oh du Flasche, du bist ja so ein Angsthase. Lass mich das machen. Ich lasse ein paar Steine auf, die regnen und dann ist gut. Nein, Gott benutzt Josua. Gott benutzt sein Volk. Und das ist der zweite Step, unerschrockenes Handeln. Die Begegnung und dann sagt er, so ins Handeln. Glauben ist ja nichts Orthodoxes. Glauben ist etwas, ich komme in die Beziehung hinein und dann nimmt Gott mich an die Hand, um vorwärts zu gehen. Hey, im Blick auf Jericho, haben sie die Runden gedreht und gebetet, jeden Tag. Im Blick auf Ai, trotz Niederlage, haben sie nicht aufgegeben und einen neuen Angriff gewagt. Und im Blick auf Gibeon, kämpfen sie. Hey, das war ganz schön heftig. Das brauchte viel Kraft und Leidenschaft. Wir lesen das zwar so und denken, läuft ja alles von selbst, aber nur mal so die Zahlen zu nennen. Hey, das waren 30 Kilometer, die mussten die in der Nacht zurücklegen. Das waren 1000 Höhenmeter mit dem ganzen Gerödel, ja, mit den Waffen und mit allem drum und dran. In der Nacht mussten sie ankriechen sozusagen und die Bereitschaft haben zu sterben. Ja, damals war das nicht so irgendwie so ein elektronischer Kampf oder so irgendwas. Sie mussten echt die Bereitschaft haben, dass sie dran glauben müssen. Und das ist eigentlich so diese Lektion in diesem zweiten Punkt, unerschrockenes Handeln. Gott tut seine Arbeit. Gott handelt. Es geschieht nicht durch Heer oder durch Kraft. Es geschieht nicht durch unsere Kraft, durch unsere Weisheit, durch unser Vermögen. Aber Gott nimmt dich an die Hand. Wir sind sein Volk. Wir sind seine Generation hier auf der Erde. Du bist sein Mitarbeiter bei Bosch, bei Daimler oder was auch immer. Du bist sein Bewohner in deiner Region, meinetwegen in Fellbach, in dem Reihenhäusle, mit deinen Nachbarn. Du bist der, den er da reinsetzt. Ja? Hier, du kommst aus dem Gilgal zurück, auch heute Morgen. Du wirst wieder neu ausgesandt. Und da, wo du bist, da bist du ein Segen. Und da gebraucht Gott dich, da setzt er dich mit ein. Und das hat tatsächlich was mit Arbeit zu tun. Aber er will partnern mit dir. Und ich weiß, es ist viel schöner, wenn man sich zurücklehnen kann, oder? Und sagt, komm, lass mal. Wozu muss ich mir den Stress antun? Für mich war ein ganz besonderer Moment, der kam mir, der liegt mittlerweile 27 Jahre zurück, wo ich irgendwie gedacht habe, sag mal, bin ich eigentlich blöd? Das war folgende Situation. Wir waren als Gemeinde damals noch in der Schweiz eingeladen im Fernsehen für ein Interview. Die wollten einfach mal nur wissen, wie lebt ihr euren Glauben? Und wir natürlich naiv, wie wir waren, oh cool, wir kommen ins Fernsehen. Gehen wir mal hin. Da kamen wir da rein und dann wurden das drei Podeste aufgebaut. Eins waren die Zeugen Jehovas, eins waren die Scientologen, eins waren die komische Freikirche da. Ja. Und die saßen dann da und die wurden das wie so eine Anklagebank aufgebaut. Ja. Und dann ging das da los. Du wachst plötzlich auf, du sitzt da, wo bin ich denn hier? Und das war so niederschmetternd, das Ganze. Ich habe es noch auf Video. Ich glaube, wir haben es uns da noch nie mehr angeguckt, oder? Es war so niederschmetternd. Und wir der ganzen Familie gesagt, ja, hey, du musst ja Fernsehen und so. Hey, das wird mit Sicherheit gut. Da können wir auch so erklären, was wir glauben und so. Und dann kam man nachher zurück. Und seid ihr noch da? Das ist die Hauptsache. Und da kam man dann zurück. Als die Lichter ausgingen und da sagte mein Schwager, hey, warum macht ihr euch eigentlich so einen Stress? Ich hätte eine Kiste Bier mitgenommen, in der Mitte gestellt, sagen, hey, ihr seid alles glatte Siere, ihr versteht das jetzt nicht, aber ihr seid alle cool drauf, komm, lasst uns einfach was trinken und dann ist der Abend beendet. Und ich denke so, ja, stimmt eigentlich. Was machen wir uns eigentlich so einen Stress? Warum sage ich euch das? Weil das meiner Natur entspricht. Ich mache mir doch nicht freiwillig Stress. Ich würde doch einfach sagen, Leute, es ist alles doch wunderbar. Lasst uns doch einfach hier unser Ding machen. Ich muss mich doch nicht irgendwie aus dem Fenster hängen. Und wir haben uns öfters mal diese Frage gestellt, so nach 27 Jahren im Pastorendienst, einfach mal zu sagen, hey, warum tun wir uns den Stress eigentlich an? Unser Naturell entspricht das doch viel mehr, dass wir sagen, hey, lass doch laufen. Du bist gut, ich bin gut, alles wunderbar. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Aber wisst ihr, das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass Gott uns in einen Kampf reinstellt. Und das ist jetzt meine oder unsere Biografie. Und ich weiß, jeder Einzelne von euch hat seine eigenen Punkte. Das kann der Mut sein, eine gewisse Stelle einzunehmen in der Firma oder die einfach durchzuziehen und nicht einfach sagen, ich schmeiß die Brocken hin. Das kann das Invest sein in eine Beziehung. Das kann das Wiederaufstehen sein, wo da Zerbrochenheit da ist und du denkst, es geht nicht weiter, ich habe keinen Bock mehr, ich gebe auf. Und einfach diese Stimme Gottes zu hören, der sagt, ja, ist mir da Punkt 1, komm zurück nach Gilgal und ich will dich neu ausrichten. Ich bin nicht fertig mit dir. Ich möchte weitergehen mit dir. Ich habe was Neues vor. Das kann vielleicht ein Rat sein. Das kann deine ganz eigene Mission sein. Moody hat mal gesagt, die Welt muss noch sehen, was Gott durch einen Menschen tun kann, dessen Herz ihm ungeteilt zugewandt ist. Das ist so ein Hammer-Zitat, ja? Und damit meint er nicht irgendwelche Elite-Typen. Das ist ja heute so schlimm, dass heute immer dieses blöde Rampenlicht da ist, wo Leute im Rampenlicht stehen, wo Leute ihre 1 Million YouTube-Klicks haben oder so. Der Punkt ist, du bist... Ja, du und ich haben eben gesungen. Wir zwei, wir gehören zusammen. Das ist der Punkt. Also zum einen dein Gilgal und zum anderen zu sagen, sei unerschrocken, jetzt sei unerschrocken, geh mit ihm vorwärts. Ich habe keine Ahnung, was deine Mission ist. Aber jeder Einzelne hat eine Mission. Und das ist nicht dieser Druck, oh, jetzt kriegen wir heute einen drauf. Überhaupt nicht. Ohne den ersten Punkt, vergiss es. Das ist nur Religion, nur Abkrampfen und so weiter. Sondern es muss aus der Stille herauskommen. Das ist der springende Punkt. Und wenn du da das verstanden hast, und dann läuft's. Und dann kannst du einen Check machen. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Bitte mal anklicken. Go with the flow ist eines meiner Lieblingssprüche. Vers 10 heißt es, und der Herr erschreckte sie vor Israel und schlug sie in einer großen Schlacht bei Gibeon und sie jagten ihnen nach auf dem Weg nach der Anhöhe von Bethoron und sie schlugen sie bis Askea und Makkeda. Und es geschah, als sie vor Israel flohen am Abhang von Bethoron, da ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen bis Aseka, sodass sie alle starben. Und die Zahl derer, die durch Hagelsteine starben, war größer als die Zahl derer, welche die Söhne Israels mit dem Schwert umbrachten. Schau, das ist hier wie so ein Flow, wie so eine Welle. Erstens, der Herr greift ein, erschreckt den Feind und die Flucht beginnt. Zweitens, das Volk nutzt den Flow. Sie gehen einfach mit, sie merken, die sind auf der Flucht, gehen wir hinterher. Und das Dritte, Gott lässt noch da seinen Hagelsturm ab. Der Punkt hier in diesem Ding ist, go with the flow. Erstens Gilgal, zweitens sei unerschrocken und jetzt sei wirklich unerschrocken. Gott wird's machen. Du empfindest es vielleicht nicht so. Die Übermacht ist nach wie vor da, aber in der unsichtbaren Welt handelt Gott. Das ist der Punkt. Harald hat letzte Woche ein interessantes Buch zitiert von Oswald Smith, Glühende Retterliebe. Da wird dieser Kampf ein bisschen, der unsichtbare Kampf dargestellt. Während du betest, während du auf deinen Knien bist und bittest, passiert in der unsichtbaren Welt, da passieren Dinge. Und jetzt lass dich nicht erschrecken von diesem Kugelfisch. Der kommt immer wieder. Und bleib dran und du wirst erleben, wie Gott zu dir steht. Denn der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Das meint Jesus, wenn er in Markus 9, Vers 23 sagt, wenn du glauben kannst, ist alles möglich dem, der glaubt. Es ist nichts, was selbst produziert ist, sondern es kommt aus der Abhängigkeit vom Herrn. Es geht los, dass du dieses Vertrauen hast und er stärkt dich und dann go with the flow. Das läuft. Und dann wärst du, viertens, wieso haben wir denn schon wieder einen Kugelfisch da? Okay. Dann viertens kannst du die Sonne stillstehen lassen. Und da sind wir beim Finale. Jesus hat auch immer so was Komisches, Entschuldigung, so was Verrücktes gesagt. In Markus 11, Vers 23 steht, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Und wir fragen uns, wie geht denn das? Merkt ihr, das ist genau das Gleiche. Ob du sagst, die Sonne steht still oder ob Jesus hier sogar noch sagt, hey, jetzt sag mal, Berg, heb dich da ins Meer. Aber das sagt Jesus gar nicht. Und die Lektion ist auch nicht, dass wir die Sonne stillstehen lassen oder halt die Erde, ja, oder ob wir den Berg sich bewegen lassen. Es geht einfach um das Mission Impossible. Mit Gott ist alles möglich. Und dass du ihm vertrauen kannst, egal was es geht. Es geht dabei nicht um die Sonne oder den Berg. Es geht darum, wenn du Punkt 1, furchtloser Glaube, Punkt 2, unerschrockenes Handeln, Punkt 3, go with the flow, dann erlebst du, wie sich Dinge bewegen. Für dich ist das dann irgendein Berg, vielleicht ein unsichtbarer Berg, vielleicht eine Situation, vielleicht eine Beziehung, vielleicht sonst irgendwas. Und das ist für dich wie so ein Berg. Was bringt dir das, wenn du zum Fernsehturm sagst, beweg dich, keine Ahnung, von da oben zum Killesberg, ja? Das bringt ja niemand was. Verstehst du? Das ist nicht dein Problem mitgelöst, aber dein Problem wird gelöst, wenn du dieses Vertrauen an ihn hast. Und dann vertraust du ihm in dieser Folge und du wirst erleben, wie diese Dinge passieren. Und jetzt pass mal auf, das ist ein letztes. Diese Sonne stehe still. Das möchte ich einfach, da hatte ich so ein Bild gehabt. Ich hoffe, du kannst das ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, hier sind einige, die sind in einem Kampf drin. Und das war die Situation von Josua. Sie waren im Kampf und sie merken, dass die Sonne untergeht. Und Josua muss da handeln. Ich glaube, hier sind einige, die erleben so einen inneren Sonnenuntergang. Ja, sie haben den Eindruck, es fadet aus. Es geht nicht mehr. Vielleicht ist die Sonne auch untergegangen. Ich möchte dich ermutigen, das, was Josua gesagt hat, dagegen anzutreten und sag, Sonne, stehe still. Gebietet dieser Geschichte, dass dann Einhalt passiert. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Gott ist dran, mittendrin. Lass dir nicht vom Feind irgendwas anderes erzählen. Du bist in seiner Mission drin. Das sind die Punkte, die wir hier sehen. Ja? Und das möchte ich gerne mit dir jetzt in den nächsten Minuten einfach auch im Gebet vor Jesus bringen. Und dazu möchte ich euch einladen, aufzustehen. da wo du jetzt stehst. Ich möchte mit dir jetzt zu Gilgal, nach Gilgal gehen, zu deinem Gilgal. Diese Message ist nicht, damit wir hochschauen auf Josua, den großen Glaubenshelden. Die ist nicht dafür da, um zu sagen, war die Predigt gut, war sie schlecht. Diese Predigt ist nicht für irgendjemand, sondern das ist das Wort Gottes in dein Herz hinein. Gott sagt dir, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Komm zurück zu Gilgal, erinnere dich an das, was ich in deinem Leben bereits getan habe. Und jetzt reflektier mal. Jetzt schau mal zurück und ich spreche hier bewusst zu Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Und ich bete, dass der Heilige Geist dir Momente zeigt, wie er deine Furcht genommen hat und ihr Vertrauen wieder neu gestärkt hat. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, nach Gilgal zu kommen und seine Korrekturen anzunehmen, die Abwälzung zu erleben. Das ist nicht so, oh, jetzt kommt er wieder und bringt mir irgendwas, sondern er kommt, er will einfach Last von dir wegwälzen. Vielleicht ist es eine Folge deines Krieges, den du geführt hast, Bitterkeit da. Vielleicht ist Angst da. Vielleicht ist Aufgeben da. Und du kommst jetzt zu ihm und wälz ab. Wälz ab. Gilgal heißt Abwälzung. Wälz ab. Komm her, sagt Jesus, zu mir alle, die ihr mühselig, die ihr beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Jetzt nimm die Erlösung wieder neu an, die Jesus dir gibt. Und ich möchte für diejenigen beten, die hier sind, die das noch nie erlebt haben. Herr Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns zu erlösen von all der Last, von all dem Krampf, von all dem Kampf, von dem Bösen. Komm zu Jesus. Er ist für dich, für all diese Last gestorben, wieder auferstanden. Und ich hoffe, du kannst an dieser Stelle einen Haken setzen. Und das möchte ich jetzt, diesen Punkt, den wollen wir jetzt umsetzen. Dieses Gilgal wollen wir jetzt praktizieren. Das Volk Israel hat an Gilgal als Abschluss dieser Abwälzung gemeinsam das Passa gefeiert. Und was sie noch nicht wussten, was das Passa überhaupt für eine Bedeutung hat. Sie hatten ihre eigene Interpretation, aber dieses Passa war ein Hinweis, dass da eine Abwälzung kommt, die nicht durch irgendwelche Opfer geschieht, sondern durch das Blut Jesu, was er vergisst, vergossen wird. Und Jesus ist jetzt heute Morgen besonders hier und er hat uns gesagt, feiert dieses Passa, dieses Abendmahl und denkt daran, wenn ihr das nehmt, da kommt ihr wieder zu Gilgal zurück. Nehmt das als Vergebung an, als Vergebungsmahl, wieder neu das in Anspruch zu nehmen, wieder neu zurückzukommen, egal wo du stehst, zurückzukommen oder dich einfach nochmal zu stärken für deinen Kampf.